SRF 3.
Hosni Mubarak darf nicht schuldig sein. Der Prozess wegen der Tötung von 800 Demonstranten wird eingestellt. Boko Haram muss es gewesen sein. Der jüngste Anschlag in Nigeria trägt die Handschrift der islamistischen Terroristen. Die Baumeister sollen an den Verhandlungstisch zurückkehren. In Zürich demonstrieren hunderte Bauarbeiter. Das Wetter morgen im Flachland sehr Hochnebel, sonst teilweise sonnig. Im Süden stark bewölkt und zeitweise nass. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Ein ägyptisches Gericht hat also die Anklagen gegen den früheren Präsidenten Hosni Mubarak und weitere Angeklagte fallen gelassen. Dies sowohl im Fall der getöteten Demonstranten von Anfang 2011 wie auch in einem Korruptionsfall. In einem weiteren Korruptionsfall gab es Freisprüche für Mubarak und seine zwei Söhne. Aus Kairo, Peter Steffe von der ARD.
Der vorsitzende Richter Kamal al-Rashidi erklärte, es gebe keinerlei rechtliche Grundlage, Mubarak für den Tod von über 800 Demonstranten während der Revolutionstage 2011 zur Rechenschaft zu ziehen. Die Anklage gegen Mubarak als ehemaligem ägyptischen Präsidenten ist damit nicht zulässig. Es gebe keine strafrechtlich relevanten Vorwürfe, sagte der Richter. Er führte weiter aus, dass es vor dem ersten Prozess Mitte 2011, damals bereits im März, eine Anweisung gegeben habe, dass Mubarak von der Staatsanwaltschaft für den Tod von über 800 Demonstranten nicht belangt werden darf. Er wurde quasi vor Strafverfolgung geschützt. Von wem diese jetzt plötzlich in den Berufungsprozess aufgetauchte Anweisung stammte und warum dann der Prozessmarathon von über 3 Jahren dann doch ins Rollen gekommen war, dazu nahm Richter al-Rashidi keine Stellung. Trotz der heutigen Entscheidung bleiben Mubarak, dessen Söhne sowie die anderen Mitangeklagten weiter in Haft. Sie waren in anderen Verfahren zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Und es könnte sein, dass das heutige Verfahren nicht der letzte Prozess war gegen Mubarak und Co. Möglicherweise legen die Anwälte der Hinterbliebenen, der Anfang 2011 getöteten Demonstranten, Berufung gegen die heutige Entscheidung des Gerichts ein.
Der jüngste Terroranschlag in Nordnigeria, darüber reden wir gleich mit unserem Afrika-Korrespondenten nach den Nachrichten mit Karin Britsch.
Mehrere hundert Bauarbeiter haben in Zürich demonstriert. Sie protestierten gegen die abgebrochenen Lohnverhandlungen mit den Baumeistern. Vor dem Sitz des Baumeisterverbandes erstellten sie eine Mauer und versperrten damit den Zugang zum Gebäude. Wenn der Verband bei den Verhandlungen maure, dann maure man ihn halt ein. Die Demonstranten führten ein Transparent mit, auf dem es hieß, die Bauarbeiter haben eine Lohnerhöhung verdient. Der Zentralvorstand der Baumeister hatte die Lohnrunde mit den Gewerkschaften Unia und Sina im Herbst abgebrochen. Die Schweizerische Patientenschutzorganisation wehrt sich dagegen, dass Personen mit hohen Einkommen eine IV-Rente beanspruchen können. In der SRF-Tagesschau sagte die Präsidentin der Organisation, Margrit Kessler, es komme immer häufiger vor, dass sehr gut Verdienende eine Invalidenrente beziehen würden. Auf der anderen Seite gäbe es hingegen Leute, die invalid seien, aber keine Rente erhielten. Alleinverdiener würden dadurch in die Sozialhilfe gedrängt. Von insgesamt 230.000 IV-Rentenbezügern haben 160 Personen ein Einkommen von 250.000 Franken oder mehr, so die Recherchen der Tagesschau. Nach Einschätzung der syrischen Regierung haben die internationalen Luftangriffe die Kampfkraft der Terrorgruppe Islamischer Staat nicht geschwächt. In einem Interview mit einem libanesischen Fernsehsender sagte der syrische Außenminister, die einzige wirksame Maßnahme wäre, die Grenzkontrollen zwischen der Türkei und Syrien zu verstärken. Dadurch könnten ausländische Helfer gehindert werden, zur Terrormiliz zu gelangen. Derweil gehen die Kämpfe zur Kontrolle der nordsyrischen Stadt Kobane unvermindert weiter. Papst Franziskus hat bei seinem Türkei-Besuch eine Moschee besucht. Zusammen mit einem Mufti, also einem islamischen Gelehrten, betete er in der Blauen Moschee in Istanbul. Zudem besuchte er das Museum Hagia Sophia. Die knapp 1500 Jahre alte Hagia Sophia war während fast eines Jahrhunderts, fast während eines Jahrtausends, das größte christliche Gotteshaus. Dann wurde die byzantinische Kirche zur Moschee, 1934 dann zu einem Museum. In Istanbul traf der Papst auch mit Angehörigen der katholischen Gemeinde zusammen. An der Europameisterschaft in Champéry gewinnen die Schweizer Girlerinnen Gold. Das Team von Skip Binja Felcher besiegte die Russinnen mit 8-7. Vor 8 Monaten holte sich das gleiche Team bereits Gold an der Weltmeisterschaft in Kanada. Das Wetter. Morgen liegt im Flachland erneut sehr hoch Nebel. Außerhalb der Nebelschicht scheint zeitweise die Sonne. Die Temperatur liegt zwischen 5 und 10 Grad. Mit leichtem Föhn lokal bei 13 Grad. Im Süden ist es oft stark bewölkt und es kann auch regnen.
Info 3 Abend.
Gestern im Norden Nigerias, in der Millionenstadt Kano, explodieren in und vor der großen Moschee Sprengsätze. Danach schießen Unbekannte auf die fliehenden Muslime und richten ein Blutbad an. Dutzende werden getötet, Hunderte verletzt. Einmal mehr wird der Norden Nigerias von einem Anschlag erschüttert. Noch hat sich niemand dazu bekannt. Die Frage direkt an Afrika-Korrespondent Patrick Quölser: Steckt, so wie es aussieht, die islamistische Terrororganisation Boko Haram hinter diesem Massaker?
Auch wenn sich niemand zu dieser Tat bekannt hat, aber die Handschrift ist klar, dass es eigentlich nur Boko Haram sein kann. Also wir haben hier eine ganze Serie von Anschlägen in den vergangenen Tagen und Wochen und die sehen alle ähnlich aus. Es ist aber das erste Mal, dass eben ein Anschlag auf eine Moschee erfolgt.
Und warum greifen militante Islamisten eine Moschee an und töten unzählige Muslime?
Boko Haram ist eine muslimische Sekte, eine Terrororganisation, welche Ungläubige eben in die Luft sprengt oder eben die Hände abhackt. Und die Mehrheit der Muslime, auch im Norden Nigerias, wenn man mit denen spricht, die lehnen solche Taten ganz klar ab. Und hier liegt eine mögliche Antwort. Also wer der fundamentalen Ideologie von Boko Haram widerspricht, ist ein Verräter und verdient wahrscheinlich in ihren Augen einfach den Tod. Ein möglicher Ansatz könnte auch sein, dass direkt neben der Moschee der Palast steht des Emirs von Kano, dem zweithöchsten Geistlichen in Nigeria.
Und wer ist dieser Emir, den Sie da ins Spiel bringen?
Das ist Muhammad Sanusi, das ist der frühere Zentralbankchef, ein sehr mutiger Mann. Bereits als Zentralbankchef hat er auf verschiedene Korruptionsfälle hingewiesen oder aufgedeckt, sich sehr unbeliebt gemacht. Und letzte Woche hat er in der Moschee gepredigt und gesagt, wenn die Polizei und die Armee nicht fähig ist, die Bevölkerung zu schützen, dann müssten sich eben die Menschen selber bewaffnen und Widerstand leisten gegen die Islamistengruppe. Und das könnte sein, dass dieser Anschlag ein Rachefeldzug ist von Boko Haram.
Patrick Wölser, Sie haben die Gegend bereist. Welchen Eindruck haben Sie gewonnen? Wie ernst ist es Armee und Polizei im Kampf gegen Boko Haram?
Es hat sehr viel Armee und Polizei im Norden Nigerias. Also wenn man 2 Kilometer in Kano oder in Jos, in einer der großen Städte, vorwärts kommen will, dann braucht man teilweise 2 Stunden, weil man immer wieder aufgehalten wird. Aber es ist nicht eine sehr effiziente Sicherung. Es ist eben eine Art brachiale Sicherung. Es sind Roadblocks, Straßenblockaden. Es wird in die Autos gesehen. Und wenn die Armee und die Polizei dann reagiert, dann ist es oft eben mit Gewalt. Es werden Razzien durchgeführt. Bei diesen Razzien kommt es immer wieder zu Toten. Man darf nicht vergessen, dass rund die Hälfte der Opfer seit diesem Aufkommen von Boko Haram in den letzten 5 Jahren, rund die Hälfte geht auf Kosten des Sicherheitsapparats. Also bei Razzien werden ohne Gerichtsverfahren wahllos Leute eben auch erschossen.
Und die Politik, hat denn die Politik ein Interesse daran, dass diese Instabilität weitergeht?
Das ist sehr schwierig, aber dieser Konflikt ist sicher nicht schwarz-weiß. Einfach im Süden die Christen und im Norden die Muslime, die sich da gegenseitig bekämpfen. Also es gibt viele Menschen im Süden, die haben Verwandte, muslimische Verwandte im Norden und umgekehrt. Also alle haben gesagt, man kann das Land nicht einfach teilen. Also sicher ist es dieser islamistische Ansatz, dieser religiöse Ansatz, aber eben zum Beispiel auch die Armee selber hat Gründe, um quasi diesen Konflikt weiter zu unterhalten. Solange die Lage im Norden unsicher ist, fließt Geld in die Armee, in Waffen, und dieses Geld kommt nachweislich gar nie an der Basis an, sondern fließt in die Säcke von Generälen und auch die Politik hat teilweise eben Interesse, dass die Lage unsicher bleibt, weil man dann nicht die Augen auf Ölkorruption oder hinblickt auf Ölkorruption und andere politische Geschäfte.
Wartig Wölser, vielen Dank für Ihre Information.
Info 3 Abend.
Nach der Budgetdebatte im Nationalrat ist klar, der Bund muss nächstes Jahr sparen. Ebenso wie auch die Kantone, von denen viele in den roten Zahlen sind. Gespart wird vor allem bei Verwaltungen, Schulen und sozialen Institutionen. Ins Visier geraten aber immer häufiger auch die Prämienverbilligungen, was sehr viele Familien in ihren Portemonnaies spüren dürften. Dario Pelosi.
19 Kantone rechnen im nächsten Jahr mit roten Zahlen. Grund dafür seien höhere Ausgaben, unter anderem wegen höherer Kosten im Gesundheitswesen, erklärt Peter Häcklin, der Präsident der Finanzdirektoren.
Zum Beispiel auch die Neudefinition der Trag- und der Gesundheitskosten haben den Kantonen doch rund 1,3 Milliarden mehr Aufwand verursacht. Oder auch die Prämienverbilligungen, die die Kantone zu tragen haben.
Um steuerlich attraktiv zu bleiben, wollen die meisten Kantone vor allem sparen. Wer bei der Verwaltung oder bei der Bildung abbaut, muss sehr schnell mit lautstarken Protesten von Verbänden rechnen. Weniger heikel erscheinen da Kürzungen bei den Prämienverbilligungen, da keine Jobs direkt gefährdet sind. Die Kantone und deren Parlamente hätten deshalb diese Ausgaben immer häufiger auf dem Radar, bestätigt Michael Jordi, Zentralsekretär der Gesundheitsdirektoren.
Also in der Tat sind die Prämienverbilligungen ebenfalls unter Druck. Das stellen wir fest. Für uns sind es zurzeit eine Reihe von Einzelfällen.
Jüngstes Beispiel ist der Kanton Zug, welcher am Donnerstag gut 3 Millionen Franken für Prämienverbilligungen aus dem Budget gestrichen hat. Betroffen von diesen Kürzungen seien viele.
Tendenziell ist es so, dass die ganz tiefen Einkommen relativ wenig unter diesen Maßnahmen zu leiden haben werden, weil sie die gesamte Prämie verbilligt erhalten. Es werden also eher jene sein, welche knapp an der Grenze der Einkommensberechtigung sind.
Michael Jordi rechnet vor, was das konkret bedeutet.
Also wenn die Kosten in der obligatorischen Krankenversicherung um 5% steigen pro Jahr und die Prämienverbilligung wird nur um 2% angepasst, dann bedeutet das, dass der Einzelne aus seinem Portemonnaie mehr für die Prämien aufwenden muss, als er das letzte Jahr musste.
Die Kopfprämien der Krankenkassen und die Prämienverbilligungen aus deren Abfederung seien wie ein Geschwisterpaar. Und dieses trennen zu wollen, sei der falsche Weg.
Info 3, das Nachrichtenmagazin auf diesem Sender. Unsere Adresse im Netz srf.ch/news. Mein Name Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.